Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Seit mehreren Jahren unterdrücken die Midianiter das Volk Israel. Gemeinsam mit den Amalekitern und den Söhnen des Ostens greifen sie zur Zeit der Ernte an, verheeren den Ertrag, nehmen die Lebensmittel und die Nutztiere mit. Und das Volk Israel hat nichts. Von Jahr zu Jahr wird es ärmer und die Situation spitzt sich zu. Nach 7 Jahren schreien sie zu Gott um Hilfe. Herzlich willkommen zu Glaubengeschichten in der Zeit der Richter. Das ist ein uns bekannter Rhythmus. Das Volk Israel geht seinen eigenen Weg. Und wenn es dann von umliegenden Völkern unterdrückt und belastet wird, schreien sie zu Gott um Hilfe. Richter Kapitel 3. Der König von Mesopotamien, 8 Jahre lang wird das Volk unterdrückt. Dann wenden sie sich an Gott und er schickt den Richter Othniel und sie haben 40 Jahre Ruhe. Danach Eglon, der König von Moab, 18 Jahre wird das Volk unterdrückt. Das Volk schreit und bittet Gott um Hilfe. Ehud wird als Richter gesandt und das Volk hat 80 Jahre Ruhe. Danach als nächster Richter Shamgar, wiederum die nächste Bedrohung, und zwar durch den König von Moab, Kapitel 4, Jabin. Das Volk wird 20 Jahre lang unterdrückt. Und dann steht Deborah auf als Prophetin, gemeinsam mit Jael und Barak wird das Volk befreit und sie haben 40 Jahre Ruhe. Und nun die Midianiter. 7 Jahre Unterdrückung, das Volk schreit um Hilfe und Gott hilft. Kapitel 6 ab Vers 7, wir haben diesen Teil schon in der letzten Episode gemeinsam gelesen, aber blicken nochmal zurück, um so den großen Bogen zu haben. Ab Vers 7 heißt es, dass Gott einen Propheten sendet. Und dieser Prophet wendet sich an das Volk und sagt zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Fast so, als würde dieser Prophet dem Volk nochmal helfen, die Situation auch richtig einzuordnen. Denn wenn es einem schlecht geht, wenn man sich verirrt oder verrannt hat, und wenn das Ganze auch noch über Jahre oder Jahrzehnte passiert, dann ist es auch nicht so leicht, es richtig einzuordnen, warum man denn an dem Punkt gekommen ist, an dem man angekommen ist. Und es wird dann auch deutlich durch diesen jungen Mann, den der Engel des Herrn anspricht. Ab Vers 11 erscheint ja der Engel des Herrn, der wiederum so als der Herr uns vor Augen geführt wird, erscheint dem Gideon, fängt mit ihm ein Gespräch an, sagt zu ihm ab Vers 12, du, also der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und dann brechen so diese Fragen aus diesem jungen Mann heraus. Warum hat uns denn das alles getroffen? Wo sind denn all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Fragt ja dieser junge Mann, der Gideon. Jetzt hat uns aber der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Er fragt, warum und wo? Offensichtlich Teil einer jüngeren Generation, die das, was um sie herum passiert, nicht einordnen kann. Und Gott fährt fort und spricht mit ihm ab Vers 14. Der Herr, besser gesagt, sagt zu ihm, geh hin in dieser deine Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich denn etwa nicht gesandt? Und er sagt zu ihm, der bitte, mein Herr, womit soll ich denn Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da spricht der Herr mit ihm ab Vers 16, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Und ab Vers 17 wünscht sich dieser junge Mann ein Zeichen. Warum? Weil er unsicher ist. Weil er diesen Gott offensichtlich nicht kennt. Weil er seine Macht nicht kennt. Für ihn sind es momentan nur Fragen, die da im Raum stehen. Ja, warum trifft uns das denn alles? Und wo ist denn unser Gott, wenn er da ist? Geschichten habe ich mal gehört von meinen Vätern. Ja, wir sind aus Ägypten befreit worden, aber wirklich? Wirklich von Gott? Ist er wirklich da? Oder hat er uns aufgegeben, ja gar verworfen? Und dieser Prophet, der vorher kommt, zuvor, vor dieser Begegnung, der sagt uns, Gott hat seinen Teil getan. So wie er versprochen hat, hat er das Volk aus Ägypten heraufkommen lassen. Er hat sie befreit, er hat sie aus der Hand der Ägypter errettet von all ihren Unterdrückern. Aber natürlich sind jetzt mittlerweile Jahrzehnte, Jahrhunderte ins Land gegangen. Und das Volk ist seinen Weg gegangen. Sie haben sich anderen Göttern zugewandt. Und nun sind sie arm, haben nichts zu essen, hilflos, unterdrückt und sagen, Herr, hilf. Und das ist eigentlich für mich das Schönste an dem Richterbuch oder das Bewegendste, dass genau in diesen Situationen Gott nicht sagt, Pech gehabt, ist halt so. Das habt ihr euch selber eingebrockt. Jetzt müsst ihr schauen, wie ihr da rauskommt. Das ist nicht meine Sache. Vieles, was man sagen könnte. Aber bereits in Richter Kapitel 2 wird so dieses Muster der Verirrung in Israel uns vor Augen geführt, aber auch das, wie Gott darauf reagiert. Kapitel 2, Vers 18. Und wenn der Herr ihnen Richter erstehen ließ, war der Herr mit dem Richter und er, der Herr, rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihres Ächzens über die, die sie quälten und sie bedrängten. Denn der Herr hatte Mitleid, er war barmherzig. Er hat mit ihnen mitempfunden, mitgefühlt und sich dafür eingesetzt, dass sie Rettung passiert. Und so ist es ja auch in diesem Fall. Sie schreien zu Gott um Hilfe und siehe da, Gott geht auf diesen jungen Mann zu und sagt ihm, du sollst dieses Volk retten und ich bin mit dir, du hast die Kraft, du bist ein tapferer Held. Er sieht in ihm das, was er noch gar nicht sehen kann. Und er sieht ihn als jemand, als den er sich gar nicht sehen kann zu dem Zeitpunkt in seinem Leben. Interessant aber auch, dass der erste Auftrag, den er bekommt, ist es, den Altar seines Vaters zu zerschlagen. Denn sein Vater, ab Vers 25, hat ein Altar des Baal. Und das macht er auch nicht bei Tag, sondern bei Nacht mit ein paar Freunden, weil er Angst hat vor dem Haus seines Vaters, also vor seiner eigenen Familie und vor den Menschen, die in der Stadt und im Dorf wohnen, dass sie ihn umbringen werden, wenn er diesen Altar niederreißt und dem Herrn, ihrem wirklichen und eigentlichen Gott, ihrem Befreier, ein Altar bauen. Was dann auch so passiert, sie wollen ihn umbringen, als sie herausfinden, dass es der Gideon ist, aber da scheint dann der Vater sich doch noch vor dem Sohn zu stellen und zu sagen, wenn Baal ein Gott ist, Kapitel 6, ab Vers 31, zweiter Teil, wenn er ein Gott ist, dieser Baal, dann soll er doch bitte für sich selbst Anklage erheben, weil man seinen Altar umgerissen hat. Entweder er hat einfach, will nur seinen Sohn schützen oder auch im Kopf oder im Herzen seines Vaters passiert was, dass er sich denkt, ja stimmt, mein Sohn hat recht, wen beten wir denn eigentlich hier an? Wir sind keine Baalsanbeter. Unser Gott ist doch der Herr, er hat uns befreit. Und genau darauf weist ja der Prophet hin, der dann sagt, ich bin, also im Namen Gottes, ich bin der Herr. Ich bin der, der euch befreit hat. Ich bin euer Gott und sonst niemand. Aber wie soll denn der Gideon diesen Gott kennen und als junger Mensch Antworten auf seine Fragen bekommen, wenn in dem Haus seines Vaters, wenn in dem Dorf, in der Stadt, in der er lebt, die Menschen diesen Gott schon gar nicht mehr anbeten? sondern mittlerweile andere Götter haben. Und dennoch dringt Gott zu ihm durch. Obwohl sein Vater ein Götzenanbeter ist, obwohl die Männer und die Familie in der Stadt auch andere Götter anbeten, dringt Gott zu ihm durch. Der Engel des Herrn erreicht ihn. Und das ist die Gnade Gottes. Der Geist Gottes erreicht die Menschen, wenn sie sich öffnen. Und offensichtlich war Gideon offen oder er hatte noch Fragen. Er wollte es wissen. Vers 32, an dieser Stelle haben wir in der letzten Episode angehalten. Und man nannte ihn am selbigen Tag Jerubbaal, das heißt, Baal möge gegen ihn Anklage erheben, weil er seinen Altar umgerissen hat. Das kriegt nochmal so einen Spitznamen. Gut, dann soll halt eben Baal jetzt kämpfen. Vers 33, und ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens versammelten sich miteinander und sie zogen herüber und lagerten sich im Tal Jezreel. Jetzt ist es wieder soweit. Jetzt ist es wieder soweit. Midian, Amalek und die Söhne des Ostens ziehen in den Krieg. Vers 34. Aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Und er stieß ins Horn und die Abiesriter wurden zusammengerufen, das ist seine Familie, das ist so seine Tausendschaft, ihm nach. Und er sandte Boten durch den ganzen Stamm Manasse. Die Abiesriter waren aus dem Stamm Manasse. Und auch er wurde zusammengerufen, dieser Stamm Manasse, ihm nach. Und er sandte Boten durch Asser und durch Sebulon und durch Naphtali. Vier Stämme kommen hier zusammen. Das zieht sich so weiter wie Kreise. Zuerst so seine Familie und seine Tausendschaft, dann sein Stamm und dann die anderen umliegenden Stämme. Und sie zogen herauf ihnen entgegen. Die Zeit der Richter, eine Zeit der Kriege. Amalek, Midian, die Söhne des Ostens auf der einen Seite, Manasse, Asser, Sebulon und Naphtali, vier Stämme Israels auf der anderen Seite. Vers 36. Und Gideon sagte zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, so wie du geredet hast, siehe, ich lege frisch geschorene Wolle auf die Tenne. Wenn Tau auf der Wolle allein sein wird, und auf dem ganzen Boden Trockenheit, dann werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten wirst, wie du geredet hast. So, als ich so für mich so las, bin ich auf einmal so habe ich mich gewundert, wie, Moment, denn alles sah ja eigentlich so nach Bewegung aus. Also als würde es jetzt losgehen. Der Geist Gottes umkleidet Gideon. Was auch immer das bedeutet, es wird ja nicht näher erklärt oder beschrieben. Was heißt es denn, wenn ein Mensch vom Geist Gottes umkleidet wird? Berührt er sein Herz, sein Denken, sein Willen, seine Kraft? Wir merken nur, dass Gideon handelt. Er stößt ins Horn und ruft die Männer zusammen. Und sie zogen herauf, heißt es noch in Vers 35, ihnen entgegen. Und dann hält die ganze Sache an. Denn Gideon ist sich unsicher, offensichtlich. Wenn du Israel durch meine Hand retten willst, dann werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten wirst, wie du geredet hast. Er ist sich dessen sicher, dass Gott mit ihm gesprochen hat. Er hat es auch gehört und diesen Auftrag auch angenommen, aber er ist sich nicht sicher, ob es funktionieren wird. Und so versucht er, Sicherheit zu gewinnen, indem er um ein Zeichen bittet. Um ein Zeichen, okay, ich lege Wolle auf die Tenne, Und wenn der Tau allein auf der Wolle sein wird und sonst der Boden trocken, dann habe ich Sicherheit. Vers 38. Und es geschah so. Und er stand am anderen Morgen früh auf und er drückte die Wolle aus und presste Tau aus der Wolle, eine ganze Schale voll Wasser. Siehe da, das Zeichen erfüllt sich und Gideon kann sich sicher sein, Gott wird mit ihm sein. Sie werden diesen Kampf gewinnen. Sie werden Israel befreien. Er wird mit den Männern zusammen Israel befreien. Vers 39, und Gideon sagte zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich und ich will nur noch diesmal reden. Lass es mich doch nur noch diesmal mit der Wolle versuchen. Und ich dachte mir, was ist denn los, Gideon? Du hast es doch, ist doch da, was willst du jetzt nochmal? Und ich spüre ja seine Unsicherheit, wenn ich so, nur noch dieses eine Mal will ich reden und ja, und bitte sei nicht zornig und möge doch Trockenheit sein auf der Wolle allein und auf dem ganzen Boden sei Tau. Er dreht das Ganze jetzt um. Sagt er mir, hä? Wahrscheinlich, und das ist ja auch immer das Schwierige mit Zeichen, wenn ein Zeichen sich erfüllt, sind wir ja oftmals nicht sicherer als zuvor. Denn Unsicherheit kann auf einmal kommen, ob das wirklich ein Zeichen war oder nicht. Und ich vermute mal, dass er sich gedacht hat, Moment, also wenn der Boden trocken ist und die Wolle noch voller Wasser, ist doch klar, weil es braucht bestimmt länger, bis die Wolle trocknet im Vergleich zu dem Boden, auf dem diese Wolle liegt. Denn die Wolle speichert sicherlich das Wasser länger wie der Boden. Das ist doch ein natürliches Phänomen. Nein, so ein Mist, ich habe mein Zeichen gebeten, das wahrscheinlich auch sonst so passieren könnte. Also muss ich es jetzt umdrehen. Nur die Wolle ist trocken und alles andere ist nass. Das ist wissenschaftlich gesehen oder aus der Erfahrung her gesehen unrealistischer. Dann schauen wir mal, ob das passiert. Und Gott machte es so in jener Nacht. Und es ist so schön, dass Gott auf Menschen eingeht. Er hätte auch sagen können, Gideon, was soll das? Du hast mich gefragt, ich habe das Zeichen erfüllt und jetzt fragst du nochmal um ein anderes Zeichen? Traust du mir nicht? Glaubst du mir nicht? Warum bist du so unsicher? Nee, er macht, all das kommt von Gott nicht und Gott machte es so in jener Nacht. Es war Trockenheit auf der Wolle allein und auf dem ganzen Boden war Tau. Kapitel 7, Vers 1, und Jerubbaal, das ist Gideon, und alles Volk, das bei ihm war, machten sich früh auf und lagerten sich an der Quelle Harod. Also, das geht dann auch nicht weiter. Es ist so, keine Reaktion mehr von Gideon, keine Reaktion mehr von Gott, das Gespräch hört auf, er hat das Zeichen bekommen, sie machen sich auf den Weg. Jerubbaal und alles Volk, bis zur Quelle Harod. Das Heerlager Midians aber war nördlich von ihm am Hügel More im Tal. Vers 2. Und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. So, wie bitte? Zu zahlreich ist das Volk? Aber es ist doch gut, wenn das Volk zahlreich ist. Je größer die Armee, umso besser. Eine Armee kann doch nicht groß genug sein. Die Größe einer Armee ist doch ausschlaggebend dafür, ob man dann gewinnt oder nicht. Und hoffentlich ist man in der Überzahl. So dass man eine echte Chance hat, um auch zu gewinnen. Aber Gott sagt, nee, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Und dann fährt er fort und gibt den Grund, warum. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Das heißt, wenn ein Sieg kommt, wenn das Volk wirklich siegen wird, dann gilt es ja dann, diesen Sieg dann auch dann zu interpretieren und zu sagen, ja, wer oder was hat denn zu diesem Sieg geführt? Und offensichtlich sagt Gott, ich will nicht, dass Israel danach sagt, boah, wir sind es gewesen. Wahnsinn! Hammer! Was für ein Sieg! Was für eine Armee! Wie tapfer! Was für großartige Kriegsführung! Welch eine Strategie! All das will Gott offensichtlich vermeiden, weil er sagt, nee, nicht Israel wird diesen Sieg herbeiführen, sondern ich, ihr Gott. Und wieder werde ich erinnert an das, was der Prophet gesagt hat, Kapitel 6, Abvers 8. Da sagt Gott, ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Das wart nicht ihr, das war auch nicht Mose, das war auch nicht Aaron, das war nicht eure großartige Leistung, sondern ich war das. Ich war das. Sonst niemand. Und wenn Sie mitgelesen haben, die 40 Jahre in der Wüste, das war immer ein Thema. Wer hat denn jetzt eigentlich das Volk herausgeführt? Mose und Aaron, war es eine menschliche Sache oder war es die Sache Gottes? Und Gott will an dieser Stelle, dass das Volk nicht die falsche Schlussfolgerung zieht. Dass sie davon ausgehen, dass sie es gewesen sind, die den Sieg herbeigeführt haben. Deswegen sagt er, wir müssen diese Armee, wir müssen das Volk reduzieren, zu zahlreich. Vers 3. Und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Da kehrten von dem Volk 22.000 Mann um und 10.000 blieben übrig. Offensichtlich also eine Armee bestehend aus 32.000 Männern. Und von diesen 32.000 Männern kehren 22.000 zurück. Und zwar welche? Diejenigen, die furchtsam sind und verzagt, also unsicher. All die, die sollen nach Hause gehen. Irgendwann so beim Lesen dämmert es mir dann so, bah. Das heißt, dass die, die ängstlich und unsicher sind in dem Volk, das sind diejenigen, die dann am Ende sagen werden, wir waren's. Weil sie ihre Unsicherheit und ihre Angst kompensieren müssen und auf einmal so sich damit brüsten werden, wir haben diesen Sieg errungen. Wie Angst und Unsicherheit zu Hochmut führen kann, zu Arroganz führen kann, weil man nicht die innere Ruhe dann wohl hat, um die Quelle des Sieges richtig einordnen zu können. Vers 4, und der Herr sprach zu Gideon, noch immer ist das Volk zu zahlreich, führe sie ans Wasser hinab, ich will sie dir dort läutern, also prüfen. Und es soll geschehen, von wem ich dir sagen werde, dieser soll mit dir gehen, der soll mit dir gehen. Und jeder, von dem ich dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht gehen. 10.000, trotzdem zu viele. Da führte er das Volk an das Wasser hinab und der Herr sprach zu Gideon. Jeden, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich. Und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Und die Zahl derer, die leckten, indem sie das Wasser mit ihrer Hand an ihren Mund brachten, betrug 300 Mann. Und der ganze Rest des Volkes hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Da sprach der Herr zu Gideon, mit den 300 Mann, die geleckt haben, das waren also die, die das Wasser mit ihrer Hand zum Mund gebracht haben. Mit den 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Das ganze übrige Volk aber soll gehen, jeder an seinen Ort. Und sie nahmen die Wegzerrung des übrigen Volkes an sich und deren Hörner. So entließ er alle Männer von Israel, jeden in seine Zelte, aber die 300 Mann behielt er da. Das Heerlager Midians aber war unter ihm im Tal. Zum zweiten Mal reduziert Gott diese Armee und es bleiben 300 übrig, 9.700 kehren um. Und hier habe ich für mich so lange überlegt, warum denn jetzt nochmal diese Reduktion, beziehungsweise warum diese Warum mussten diese gehen? Was war denn da der ausschlaggebende Grund? Wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, die einen, die nehmen das Wasser mit ihrer Hand und bringen sie an den Mund, trinken mehr oder weniger, so verstehe ich zumindest diesen Text, mehr oder weniger so im Gehen. Das nehmen sie so mit, indem sie immer noch ihren Auftrag und ihre Aufgabe und das, wozu sie hier sind, vor Augen haben. Und die anderen, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, ach, die machen sich so ein bisschen gemütlich, die knien sich mal hin, die legen mal ihre Waffen ab. Naja, wir haben jetzt mal Trinkpause, schauen wir mal, was so passiert. Lass mal es mal ruhig angehen. Vermutlich diejenigen, die dann, wenn sie dann auf ihren Knien sind und mit ihrem Mund Wasser trinken, dann auch nicht mehr die Aufgabe vor Augen haben, das Ziel, warum sie da sind, und deswegen auch überrascht werden könnten, weil auch ihre Waffen da niederliegen. Vielleicht sind auch diejenigen, die eine Sache nicht ganz so ernst nehmen, sind sie auch diejenigen, die, wenn der Sieg dann da wäre, auch sagen würden, schaut mal, was wir alles gemacht haben. Wir sind diejenigen, die den Sieg herbeigebracht haben. Diejenigen, die Gott eben nicht braucht, wenn es darum geht, dass der Sieg richtig eingeordnet wird. Und so bleiben nur 300 Mann übrig. Wir lesen weiter ab Vers 9. Und es geschah in derselben Nacht, da sprach der Herr zu ihm, zu Gideon: Mach dich auf, geh in das Heerlager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Und wenn du dich fürchtest, hinabzugehen, dann geh du mit deinem Burschen Pura zum Heerlager hinab. Siehe da, auch Gideon fürchtet sich, auch er hat Angst. Und ich habe mich so gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen seiner Angst und der Angst von den 22.000, die gegangen sind? Oder die gehen mussten, weil sie sonst den Sieg sich selbst zugeschrieben hätten und nicht Gott. Vers 11, da wirst du hören, was sie reden. Und danach werden deine Hände stark werden, sodass du in das Heerlager hinabgehen kannst. Offensichtlich fürchtet sich Gideon nicht nur, sondern auch seine Hände sind nicht stark, sondern ja, was dann, schwach. Das heißt, glaubt er denn überhaupt selbst an den Sieg? Da ging er hinab, er und sein Bursche Pura, das heißt, offensichtlich fürchtet er sich, denn er sagt nicht, ich gehe alleine, sondern er nimmt den Pura mit, bis in unmittelbare Nähe der Gerüsteten, die im Heerlager waren. Irgendwann dann so im Nachdenken über diesen Text wurde mir das deutlich, ja stimmt, Gideon fürchtet sich, es ist kein Problem, Angst zu haben, wir alle haben Angst. Es ist kein Problem, unsicher zu sein und nicht zu wissen, ob man eine Sache schafft. Aber die Erfahrung, die offensichtlich Gott dem Gideon geben möchte, ist, dass er durch seine Angst hindurchgeht, indem er ihn in das Lager der Midianiter und Amalekiter und der Söhne des Ostens schickt und ihn sozusagen direkt in seine Angst laufen lässt. Mit dem Versprechen, dass wenn er da durch ist, dass er gestärkt zurückkehren wird. Seine Hände werden stark werden. Aber es führt scheinbar kein Weg daran vorbei, dass er jetzt nicht aus Zeichen lebt, sondern dass er durch seine Ängste hindurchgeht und dadurch Sicherheit gewinnt. Nicht durch die Zeichen, um die er vorher gebeten hat. Gott lässt sich darauf ein und gibt ihm diese Zeichen. Aber offensichtlich geht der Weg für Gideon weiter von einem Glauben, der auf Zeichen aufgebaut ist, hin zu einem Glauben, der auf Vertrauen aufgebaut ist, dass Gott ihm hilft, durch seine Ängste hindurchzugehen. Und Midian und Amalek und alle Söhne des Ostens waren in das Tal eingefallen wie die Heuschrecken an Menge. Zahllos waren ihre Kamele, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge. Und als Gideon ankam, siehe da, erzählte ein Mann seinem Gefährten gerade einen Traum und sagte, siehe, ich habe einen Traum gehabt. Und siehe, ein Laib Gerstenbrot rollte in das Heerlager Midians und es kam bis zum Zelt und schlug es nieder, dass es umfiel und kehrte es um, das Unterste zu Oberst und das Zelt lag da. Da antwortete sein Gefährte und sagte, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch, des Mannes von Israel. Gott hat Midian und das ganze Heerlager in seine Hand gegeben. Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er an. Und er kehrte in das Heerlager Israels zurück und sagte, macht euch auf, denn der Herr hat das Heerlager Midians in eure Hand gegeben. Und er, und was er als nächstes machen wird, nachdem er nun gestärkt in das Lager zurückgekehrt ist, beim nächsten Mal bei Glaubengeschichten. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.